Ja, liebe Geschwister, ich bin ja mal wieder völlig begeistert, freudig überrascht von dem, wie der Heilige Geist schon in unsere Mitte hineinspricht. Genau das ist das Thema, was wir gerade gesungen haben. Gib mir ein ungeteiltes Herz. Darum soll es heute Morgen gehen. Das Lobpreisteam wusste nicht, worüber ich predigen werde, aber wisst ihr, wer weiß es? Der Heilige Geist, der mir diese Predigt geschenkt hat, weil ich letzten Sonntag auch noch nicht wusste, worüber ich predige, sondern ich sagte, Herr, ich möchte auf deine Stimme hören. Und so kann ich wirklich sagen, gib mir ein ungeteiltes Herz. Diese Predigt heute Morgen ist natürlich zunächst einmal für mich, denn erst einmal muss ich sie mir immer selbst halten. Aber sie ist ein Angebot Gottes für dich, weil er deine Sehnsucht sieht. Und wenn du noch mal bitte dieses Bild anmachen kannst, Sven, mit dem Baum, er möchte nicht, dass du so ein stumpfer, vertrockneter Baum bist, der immer gerade so ums Überleben kämpft. Er möchte, dass du dieser Baum voller Früchte wirst. Und dass deine Wurzeln sich tief hineingraben, nämlich in den Heiligen Geist. Hineingraben, um das lebendige Wasser zu bekommen, das dein Leben reich macht. Katja hat es schon gesagt. Sie war manchmal eifersüchtig auf die Jungbekehrten von der Freude, die sie erleben und erfahren. Wisst ihr was? Und ich kann euch das eine sagen, die Freude nimmt zu, wenn wir unsere Wurzeln tief hineingraben. Das kann ich bezeugen, sonst könnte ich hier gar nicht stehen und euch diese Botschaft sagen. Die Freude nimmt zu, das Glück nimmt zu. Natürlich nehmen auch die Kämpfe zu, aber das ist eine andere Predigt. Ne? So, da gibt es auch Leute und auch ich, ne, die da was zu sagen können. Kommt auch noch mal. Aber heute Morgen geht es hier um diese Erfrischung. So, ich habe ja gesagt, ich wusste letzten Sonntag noch nicht, worüber ich predigen werde. Aber im Grunde genommen ist diese Predigt heute Morgen die Fortsetzung von dem, was ich letzten Sonntag gepredigt habe, nämlich auf ein anderer Aspekt. Darauf werde ich gleich noch kommen. Deshalb will ich das also noch mal ganz kurz wiederholen und jetzt bitte das andere Bild. Am letzten Sonntag habe ich euch mitgenommen in die Offenbarung des Johannes. Wir haben einen Text aus dem ersten Kapitel der Offenbarung betrachtet, wo Johannes, der auf der Insel Patmos verbannt war. Warum war er auf die Insel Patmos verbannt? Es war circa um das Jahr 90 nach Christus, also noch im ersten Jahrhundert nach Christus, weil es die größte und intensivste Christenverfolgung gab, vom römischen Kaiser veranlasst, die damals also über das Römische Reich eben hereinbrach. Und ganz besonders wütete diese Christenverfolgung in den kleinasiatischen Gemeinden, also was heute eben die Türkei dort ist, in diesen Gemeinden. Ephesus war also das Zentrum und darum gab es dann eben noch 6 andere Gemeinden. Ephesus, das Zentrum, in dem der Apostel Johannes, er war der letzte Überlebende der Jüngerschar. Alle anderen waren schon im Märtyrertod für ihren Herrn gestorben. Ihn hatte Gott also wirklich durchgetragen, im Leben erhalten. Er war der Gemeindeleiter der Gemeinde in Ephesus. Und er diente dieser Gemeinde. Und ich sagte ja, da gab es eben dann auch drumherum auch andere Gemeinden. Es war so ein Gemeindeverbund. Johannes war also schon ziemlich alt. Man kann also so sagen, naja, so zwischen 80 und 90 Jahre. Und Johannes, lest mal sein Evangelium und die Briefe. Johannes hatte ein Hirtenherz. gerade in den Briefen, seine ersten drei Briefe, das springt einem förmlich entgegen. Dieses Hirtenherz, dieses Ringen um die Gemeinde, um die Schafe. Und Johannes kannte seine Gemeinden drumherum. Er kannte die Stärken, aber vor allen Dingen kannte er das eine. Was kennt der Hirte von seinen Schafen? Die Schwächen. Er wusste, es lief nicht alles glatt und es war also nicht die super fromme heilige Gemeinde. Wenn ihr die 7 Sendschreiben in der Offenbarung lest, dann bekommt man also dort einen lebendigen Eindruck. So, und der Kaiser hatte ihn nun verbannt. Das war der Kaiser Domitian. Warum kam es zu dieser Christenverfolgung? Es war so gewesen, der Senat in Rom hatte sich was Kluges einfallen lassen. Alle Kaiser nach ihrem Tod wurden also quasi in göttliche, also als Götter erhoben. Ne, wurden also zum Gott erklärt. So. Die Heiden haben gesagt, ein Gott mehr oder weniger, das interessiert uns nicht, wir haben schon so viele davon. Ne? Also, ne? Göttliche Verehrung. Der Domitian sagte, warum soll ich so lange warten, bis ich tot bin? Ich bin doch jetzt schon Gott und möchte verehrt und angewertet werden, bitte. Und da haben die Heiden gesagt, ein Gott mehr oder weniger, das ist doch völlig Banane. Nur wer hat ein Problem gekriegt? Die Christen. Die Gemeinde Jesu, sie hat nur einen Gott angebetet. Und das ist der lebendige und auferstandene Herr und Heiland Jesus Christus. Und deshalb in Kleinasien, diese Gemeinden, die Städte in Kleinasien, die waren also sehr eifrig in diesem Kaiserkult. Ne? So, und deshalb prallten da also Welten aufeinander. Und Gemeinde wurde verfolgt. Es gab sicherlich auch Märtyrer, das lesen wir auch dort in den Sendschreiben. Und Johannes wurde eben, wie gesagt, starb nicht im Märtyrertod, sondern wurde verbannt. Und nun stand er dort auf der Insel Patmos, die einige Kilometer vor dem Festland also liegt, schaute vom Strand aus sehnsüchtig nach drüben und sagt, Herr, der Hirte ist weg. Sie haben den Hirten verbannt. Die Gemeinde steht alleine da in diesen Nöten und Anfechtungen. Und was hat der Herr dann gesagt zu ihm? Johannes, das stimmt nicht. Deshalb diese Offenbarung. Er hat Jesus Christus gesehen. In dieser wunderbaren Offenbarung, als den Herrn, als den Auferstandenen. Er steht dort als der hohe Priester Israels mit dem goldenen Gürtel, das bedeutet auch, er ist der oberste Richter. Und diese 7 Leuchter dort sind die 7 Gemeinden. Und dann hat er gesagt, ich kenne meine Schafe, ich kenne meine Gemeinden und ich wandle mitten unter ihnen. So, und dann hatte ich euch eben auch nochmal auf diesen Aspekt aufmerksam gemacht, dass also in der Offenbarung es nur um ein großes Thema geht, um die Anbetung. Wer wird angebetet? Der lebendige und auferstandene Jesus Christus oder aber das Tier, der Antichrist? Bevor Jesus seinem Jünger Johannes, also diese Offenbarung der Endzeitgerichte gibt, was Schlimmes passieren wird, da schenkt er ihm und nicht nur ihm, sondern der Gemeinde Jesu, auch uns hier heute Morgen die Offenbarung, wer Jesus ist. Und wenn wir Jesus erkannt haben, Geschwister, was machen wir dann? Dann kommen wir nur noch in Anbetung. Ich bin ja so froh, dass wir das am Freitag wirklich auch so ein Stück erlebt und erfahren haben, das Wehen des Heiligen Geistes, Freunde. Und damit wollen wir heute fortfahren. Die Gegenwart Jesu, des Heiligen Geistes erleben und erfahren, weil, und das ist das Entscheidende, der Heilige Geist führt in die Anbetung. Ich möchte heute Morgen mit euch, ich sagte ja schon, Thema Heiliger Geist, ne? gib mir ein ungeteiltes Herz, auf diese große Verheißung zu sprechen kommen, nämlich den Heiligen Geist. Im Alten Testament wurde als schon der Heilige Geist verheißen bei den Propheten. Und sie haben schon gesagt, ein wichtiges Merkmal und ein Hinweis dafür, dass die neue Heilszeit anbricht, ist, wenn der Messias kommt, der Erlöser Israels, dann wird er im Gepäck den Geist Gottes mitbringen. Für das ganze Volk, für das ganze Fleisch, wie es in Joel steht, der Geist wird auf alles Fleisch ausgegossen werden. Im Alten Testament haben nur die Könige, Priester und Propheten den Geist Gottes, den Heiligen Geist, empfangen, um eben jetzt regieren zu können, prophezeien zu können und die mächtigen Taten zu tun. Und für den neuen Bund, für die neue Heilszeit, war er verheißen. Und alle Evangelien, vier Evangelien, handeln davon, dass Johannes, als er gefragt wurde, bist du der Christus? Bist du der verheißen ist? Sagt er, nein, ich bin es nicht. Aber der nach mir kommt, der wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Matthäus 3, Vers 11. Markus 1, Vers 8. Er aber, eben der Kommende, wird euch mit Heiligem Geist taufen. Und das steht auch im Lukas-Evangelium, Kapitel 3, 16. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Geschwister, und jetzt sind wir bei Johannes. Bei Johannes, der also, wie gesagt, Christus als diesen grandiosen Erlöser erlebt und erfahren hat, den, der auf dem Thron sitzt, dem nichts entgleitet. Es wird vom Thron her regiert. Er hat ihn also, wie gesagt, dort gesehen, in Macht und Herrlichkeit und ewiger Würde. Und jetzt wird es interessant. Das Johannesevangelium. Die Ausleger können nicht genau sagen, wann ist also, wie gesagt, die Offenbarung geschrieben worden. Das war eben um das Jahr 90 nach Christus auf Patmos. Das wissen wir ganz genau. Aber sie nehmen an, dass das Johannesevangelium auch zeitnah geschrieben wurde. Offenbarung und Johannes sind im Grunde genommen also so eine Art Zwillinge. Das ist so ein gewisses Pendant, das zusammengehört. Das ist mir jetzt also auch noch einmal neu bewusst geworden, weil das Johannesevangelium nämlich eine Blickweise auf Jesus Christus richtet, als den Kommenden, den Mensch von Gott gesandt, das Lamm Gottes und im Gefolge, im Gepäck hat er den Heiligen Geist. Kein anderes Evangelium erwähnt den Heiligen Geist so intensiv wie Johannes. Und Johannes macht es immer in Bezug, nämlich zu Menschen. Und das ist nämlich auch ein sehr interessanter Aspekt, den ich heute Morgen eben wie euch an drei Episoden betrachten möchte. Es geht im Johannesevangelium immer um die Begegnung zwischen Jesus und Menschen. Währenddessen die anderen Evangelien die Lehre verkündigen, die Jesus brachte, und die Zeichen und Wunder, die er im Volk tat, um zu beweisen, ich bin der Messias, ist es die persönliche Note, die Johannes betont. Also wirklich, dass Jesus wirklich vor den Menschen steht, und das werden wir gleich sehen, ich will in dein Herz hinein. Warum konnte Johannes das also so machen, so punktgenau? Weil die Ausleger sich auch, also es sind alles nicht meine Gedanken, sich in einem klar sind, Johannes setzt voraus mit seinem Evangelium, dass die anderen Evangelien schon bekannt waren in der Gemeinde Jesu und bei den Christen. Dass schon diese Evangelien zirkulierten, gelesen wurden, darüber gesprochen und gepredigt wurde. Auch dafür gibt es einen Hinweis. In allen drei Evangelien wird die Einsetzung des Abendmahls geschildert. Im Johannesevangelium nicht. Warum nicht? Weil er sagte, den Platz, das ist schon bekannt in der Gemeinde. Aber er redet eben auch von dem letzten Mahl und hat damit andere Aspekte. So. Und jetzt wollen wir persönlich werden. Ich habe ja gesagt, der Heilige Geist möchte dir heute Morgen begegnen. Also mir ist er schon begegnet und ich brauche es immer noch mehr. Es geht nämlich los mit einem persönlichen Zeugnis des Johannes. Der Jünger Johannes war nämlich bei Johannes dem Täufer und war also auch quasi so in Verbindung, war sicherlich auch ein Nachfolger von ihm. Und da lesen wir in Johannes Kapitel 1, ab Vers 32, und Johannes, also der Täufer, bezeugte und sprach, ich schaute den Geist wie eine Taube aus dem Himmel herabfahren, und er blieb auf Jesus. Und ich kannte ihn nicht. Der mich gesandt hat, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir, auf welchen du sehen wirst den Geist herabfahren und auf ihm bleiben, der ist es, der mit dem Heiligen Geist tauft. Und ich habe gesehen und habe bezeugt, dass dieser der Sohn Gottes ist. Am folgenden Tag stand Johannes wieder da und zwei von seinen Jüngern. Und hinblickend auf Jesus, der vorbeiging, spricht er, siehe, das Lamm Gottes. Und es hörten ihn die zwei Jünger reden und folgten Jesus nach. Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und spricht zu ihnen, was sucht ihr? Sie aber sagten zu ihm, Rabbi, was übersetzt heißt Lehrer, wo hältst du dich auf? Jesus spricht zu ihnen, kommt und ihr werdet sehen. Sie kamen nun und sahen, wo er sich aufhielt und blieben jenen Tag bei ihm. Es war um die 10. Stunde. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von den Zweien, die es von Johannes gehört hatten und ihm nachgefolgt waren. Dieser findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden, was übersetzt ist Christus. Und er führte ihn zu Jesus. Jesus blickte ihn an und sprach, du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du wirst Kephas heißen, was übersetzt ist Stein. Kurz zu dieser Situation. Also, Johannes, wie gesagt, der dann später eben in die Nachfolge Jesus als Jünger trat, war noch sehr jung. Ich kann jetzt nicht genau sagen, war er 16 Jahre, war er 18 Jahre alt, aber eins können wir sagen, mit 13 waren die Heranwachsenden damals in Israel religionsmündig und konnten eben auch einem Rabbi nachfolgen. So, und so hielt er sich eben bei dem Täufer Johannes auf und eben auch, wie gesagt, Andreas, der Bruder von Petrus. Und es war eine wunderbare Erwartungshaltung in der ganzen damaligen Zeit unter dem Volk Israel. Sie wussten, Gott wird jetzt ein mächtiges Zeichen tun im Volk. Die neue Heilszeit bricht an, der Messias wird kommen. Und ich kann euch das eine sagen, und der Täufer Johannes, der hat aber in dem Ofen, kann man sagen, mächtig geschürt und Kohle nachgeschüttelt. Die Erwartungshaltung so richtig hochgetrieben. Und als sie voller Begierde fragen, bist du es? Hat er gesagt, nee, ich nicht. Könnt ihr euch die Enttäuschung, ne? Man ist voller Erwartung. Und dann kam dieser große Tag, wo Jesus kam, wo er getauft wurde, wo der Geist Gottes wie eine Taube herabkam. Und Johannes sagte, das ist er. Das ist er. Der Messias ist da. Ich kann mir das so richtig lebendig vorstellen. Der hat das also nicht so Mundpropaganda gemacht. Kennt ihr dieses Spielchen, was wir früher immer gespielt haben? Man hat ihm ein was ins Ohr geflüstert. Ihr kennt das, stille Post. Und was kam da hinten herbei heraus? Verwirrung und dummes Zeug. Das war Johannes nicht. Der hat es herausgeschrien. Der Messias ist da. Die Heilzeit bricht an. Das Lamm Gottes. Und die Leute waren genauso begeistert wie ihr heute Morgen. Man nimmt es zur Kenntnis. Man nimmt es zur Kenntnis. Freunde, aber da waren zwei Jünger gewesen, die ihre Ohren aufgespannt hatten. Und die haben gehört und haben gesagt, das ist er. Und hatten sich entschieden für diese Nachfolge, weil sie gespürt haben, die Heilzeit, der Geist Gottes ist da und wir wollen mehr davon. Wie ein Modi es gesagt hat und wie eine Katja es uns vor Augen geführt hat. Mehr! Und wo kriegt man dieses Mehr? Ja, natürlich bei Jesus, weil er der Geber des Heiligen Geistes ist. Ich kann mir diese beiden Jünger also wirklich jetzt so vorstellen. Ich sagte ja, die waren noch jung. 15, 16, ich weiß es nicht. Ne? Voller Enthusiasmus, aber schüchtern. Und dann schlichen sie so hinter Jesus her. Und ich sehe das Gesicht von Jesus. Freunde, der hatte eine lebendige Mimik auch gehabt. Verschmitzt hat er gelacht und hat doch die beiden hinter sich wahrgenommen, drehte sich um und sagt, was sucht ihr? Herr, wo hältst du dich auf? So eine neutrale Frage. Ne? Ist immer gut, wenn wir neutrale Fragen, die aber tiefgründig sind. Wo hältst du dich auf? Und er sagte, kommt und seht. Freunde, das ist das Wunderbare. Wir brauchen Menschen nicht zu überzeugen. Wir dürfen sie einladen zu Jesus. Komm und seht. Wir können dann einladen, zu uns in die Gottesdienste zu kommen. Wem begegnen sie dort? Christus. Durch die Kraft des Heiligen Geistes. Menschen sind nur Werkzeuge. Und wir sehen, als diese Begegnung stattgefunden hat, da wurde der Andreas zu einem Werkzeug, er hat nämlich Simon ins Boot gelockt, kann man sagen. Wir sind dem begegnet. Komm selbst und schau dir das an. Und er kam, Simon Petrus, und Jesus hat sofort eine Berufung ausgesprochen. Du bist nicht mehr Simon, das schwankende Rohr, oder du bist es noch, ja. Aber du sollst ja Petrus, der Stein werden. Freunde, es ist mein Gebet, dass der Heilige Geist heute Morgen unter uns Berufungen ausspricht und sagt, du brauchst nicht so bleiben, wie du bist. Gib mir dein ungeteiltes Herz. So, das ist also der Erste. Und jetzt möchte ich mit euch einen kleinen Ausflug in die Theologie machen. Aber entspannt euch. Hier haben wir es mit einem harten Brocken zu tun. Johannes Kapitel 3, das ist nämlich die Geschichte, die ich auch nur kurz skizzieren möchte, nämlich von Nikodemus. Nikodemus, der also Jesus dort in Jerusalem begegnet ist, als Jesus in Jerusalem war und der beeindruckt war, der auch angesprochen und getatscht war, als er eben die Predigten hörte, die Wunder und das alles sah, zu Jesus bei Nacht kam und sagte: Rabbi, Lehrer, ehrfurchtsvoll. Also er war der alte Rabbi gewesen, ne? Graue Haare, richtig so. Und da steht eben dieser junge Rabbi vor ihm. Wir wissen, dass du ein Lehrer bist von Gott gekommen, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Das ist, wie sagen die Engländer das so schön, wenn ich mich nicht irre, Fishing for Compliments, ne? Also, ne, unbedingt. Ne. Wir wissen, ne, ich die Autorität in der Theologie. Wir wissen, ich habe dich geprüft. Du bist also schon gut. Und hier steht der Rechtgläubige vor dir. Hat Jesus sich ehrfürchtig vor ihm niedergeworfen? Jetzt kriege ich schon die Anerkennung. Jetzt kommt der Hohe Rat und klopft mir auf die Schulter. Lass uns doch zusammenarbeiten. Wie hat Jesus reagiert? Er hat gesagt, Jesus antwortet und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus sprach zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter hineingehen und geboren werden? Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Geschwister, hier prallen zwei Welten aufeinander. Da ist einmal die Geist der Religion, die sich durch Jahrtausende hindurch gebildet hat, ein Konstrukt. Und das hat sich auch weiter, ne? Also was die Juden da geschaffen haben, fangt mal an, euch damit zu beschäftigen. Da raucht euch aber der Kopf. Und hier steht er, Jesus. Was hat er nur in den Händen, Geschwister? Es sind nicht die Wunder, die er hat, es sind nicht die Lehre, es ist der Geist Gottes, den er bringt. Und das ganz Interessante ist, er bringt es nicht nur dem Andreas und dem Johannes. Hier hat er die Autoritätsperson und er bringt ihm den Geist Gottes. Die neue Heilzeit bricht an. Und was hat der liebe Nikodemus davon verstanden? Nichts. Gar nichts. Liest euch das bitte durch. Der hat das überhaupt nicht begriffen. Versteht ihr? So können wir durch Religion in die Enge getrieben werden. In die Irre getrieben werden. Immer nur auf der Suche nach mehr, nach neuen Erkenntnissen. Das ist das, was die Sekten machen. Die sagen immer, oh, wenn du das noch nicht kennst, ja, dann gehörst du noch nicht dazu. Ich sag dir nur eins, wenn du Jesus nicht kennst, dann sieht es schlecht aus in der Ewigkeit für dich. Und obendrauf kommt Jesus immer noch mit dem Heiligen Geist. Das ist die ganze Botschaft, die ich heute Morgen für euch habe. Und er will in dein Herz hinein. So. Und hat Jesus vor einem Nikodemus kapituliert? Freunde, er kapituliert vor niemanden. Selbst vor mir, also versteht ihr, er kapituliert auch nicht. Ach, ne? Was ich ihm so manchmal biete. Halleluja. Ihr begleitet mich auf diesem Weg. Das ist ja so schön. Ich brauche euch alle, wirklich. Ne? Das ist so wunderbar. Freunde, Jesus hat ihm die mit der größten Offenbarung geschenkt, diesem Nikodemus. Johannes Kapitel 3, Vers 16. Kennt doch jeder Christ. Wisst ihr doch alle, was dort steht. Ihr wisst es, ich weiß es, ne? Aber ihr seid eben alle so höflich. So sehr hat Gott... Ja, genau so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, Werke tun müssen, arbeiten müssen, dass sie in den Himmel kommen, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Freunde, meint ihr, dass also der Nikodemus da was mit anfangen konnte? Nee, aber Jesus hat nicht gesagt, das begeistert mich an meinem Herrn. Das begeistert mich, und wenn ich so begeistert hier vorne stehe und das Evangelium austrage, dann weiß ich, ich habe ein Vorbild, mein Herr. Er sieht das Herz an, er streut dort aus. Wie im Acker, wo alles zertreten ist, wo alles steinig ist. Aber er sagt, aber die Körner werden aufgehen. So. Diese wunderbare Offenbarung, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Und ich glaube, ihr werdet den Nikodemus fragen können oben im Himmel. Ja, wie ging es denn weiter? Ich weiß es nicht, aber ich nehme an, also der Heilige Geist ist ja wirklich also sehr, er bleibt dran. Also hier wird uns kein Happy End berichtet. Aber wir kommen ja nicht ohne Happy End aus, oder? Also muss ich ja noch irgendwie... Freunde, und jetzt wird es interessant. Also, ich habe ja gesagt, ich betrachte heute Morgen Jesus, wie er Menschen begegnet und wie es also dort eben um den Heiligen Geist geht. Das nächste, das ist Skandalgeschichte. Also ihr braucht euch keine Klatsch mehr zu kaufen. Was die Bibel steht, ist viel besser. Ist viel, viel besser. Interessanter, weil es authentisch ist und weil es die Wahrheit ist. Kennt ihr die Frau am Jakobsbrunnen? Die Samariterin, Johannes Kapitel 4, wo es nur so lapidar steht, Jesus musste nach Galiläa reisen und er musste durch Samaria und er kommt durch eine Stadt in Samaria. Es war um die Mittagszeit, also Samariter, das waren ja... Ja, das war so, sagen wir, Israeliten zweiter Klasse. Ne? Die wurden also nicht anerkannt. Das war also so, ne? Leute, die also, wie gesagt, sich so mit den Heiden vermischt hatten, ne? Juden, die mit Heiden vermischt und, ne? Und die hatten da noch so eine schräge Religion und alles gehabt. Also, ne? Man würde sagen, also fürchterlich, ne? Diese Leute. Und da geht Jesus ausgerechnet hindurch nach Galiläa. So, sie mussten Rast machen mittags. Sie hatten nämlich nichts mehr zu essen. Wie gesagt, die Jünger sind eben in diese Stadt sicher hineingegangen. Und Jesus setzt sich vor der Stadt an den Brunnen. Er war erschöpft, steht dort. Er war erschöpft. Jesus war wirklich Mensch. Halleluja, zum Anfassen. Und dann geht diese Geschichte weiter. Und er sieht eine Frau aus der Stadt kommen mit Wasser, mit einem Wasserkrug, um Wasser zu holen. Liebe Freunde, die Frauen gehen nicht mittags um 12 Uhr Wasser holen. Wann sind die Frauen Wasser holen gegangen? Nachmittags, als die Sonne unterging, als es kühler wurde, da holte man Wasser, den Wasserbedarf für den folgenden Tag. Warum? Man ging nämlich nicht nur zum Wasser und zu schöpfen. Die hatten damals noch kein Internet, so wie wir das hatten und Zeitungen und etc. Aber trotzdem, die Informationen sind sehr schnell weitergegangen. Ja, woran lag das dann? Also ich möchte jetzt nicht sagen, also den Frauen die Schuld geben, aber wenn man Wasser holte, dann hat man die anderen Frauen getroffen. Und wenn sie zusammenkamen, dann wurde erstmal alles, was passiert ist am Tag, in sicher. Es wurde ausgebreitet. Alle wussten Bescheid, also ihr seht, ne? Informationsgesellschaft ist nichts, keine neue. So, wenn eine Frau aber jetzt um 12 Uhr Wasser holen ging, was dokumentiert das, was drückt das aus? Es drückt das eine aus, ich will mit den anderen keinen Kontakt haben. Ich will die nicht. Und es drückt auch das eine aus, hier ist eine Ausgestoßene. Hier ist eine, also wie gesagt, ne, die Samariter, das waren also schon die, die also ne, so ne, Pöbel oder was, mal zweiter Klasse. So, ihr seht, und es geht immer noch tiefer. Es geht immer noch tiefer. Es geht immer noch weiter runter. Diese Frau kommt also nun. Freunde, diese Szene, das müsste Hollywood mal richtig, und haben sie auch schon getan. Ich sehe das so wirklich vor mir. Diese Szene, glutheiß, die Sonne brennt, dieser schwere Krug, den sie trägt. Also der wiegt Lea auch schon einiges. Und da trottet sie zu diesem Brunnen hin. Und ach du Schreck, da sitzt ja jemand. Ich bin ja nicht alleine. Und jetzt die Entscheidung. Gehe ich zurück und verdurste oder? Nein, ich muss. Ich brauche dieses Wasser. Und dann kommt sie immer näher und erkennt noch, das ist ein Rabbi. Was hat sich hier ein jüdischer Rabbi in mein Revier verirrt? Das geht doch nicht. Sie muss Wasser holen, um zu überleben. Liebe Freunde, ich greife mal vorweg. Diese Frau lebte ja wirklich in wechselnden Beziehungen. 5 Männer hatte sie also schon gehabt und sie war also jetzt mit dem 6. also zusammen gewesen. Ne? Und das hat eben dazu geführt, wie gesagt, dass man sie eben auch rausgeschmissen hatte. Selbst die Samariter sagten, also so geht das nicht. Das ist zu viel. Ich habe es nur mal gesagt, um jetzt also diese Szene, Jesus, der Sohn Gottes, und da dieses Häuflein Elend. Also sie schleicht sich mehr oder weniger an dem Brunnen herum und denkt, na, haut der jetzt endlich ab? Nein, der haut nicht ab. Jesus saß dort, ne? Ich stell mir das so richtig vor. Und da kommt sie also noch quasi mit ihm in Tuchfühlung. Und dann muss sie ihren Krug schnell herabsenken, wieder hochholen. Und was ist in der Zeit? Es ist Totenstille. Freunde, habt ihr das schon mal erlebt? Stille zu ertragen in einer Situation, wo es knistert, wo es knackt, wo man möchte, jetzt möchte ich hier raus, jetzt möchte ich schnell wieder weg. Totenstille. Endlich hat sie den Krug voll, endlich packte sie ihn, will sich gerade umwenden, weggehen. Und das hört sie da. Da hört sie die Stimme Jesu und sagt, gib mir zu trinken. Auch das stelle ich mir vor. Wisst ihr, ich sehe Jesus richtig, wie er nämlich zupackt, weil ihr nämlich der Krug vor Schreck aus der Hand gefallen wäre. Die Frau verstand die Welt nicht mehr. Diese ganze schöne Welt, die sich aufgebaut hat, kaputte Welt, kann man sagen, brach jetzt zusammen. Und Jesus, auch mit einem Lächeln wieder, nahm den Krug, trank daraus. Und dann brach es aus dieser Frau heraus. Wie bittest du, der du ein Jude bist von mir, gib mir zu trinken? Du, ein Jude. Und Jesus sagte nur zu ihr, wenn du die Gabe Gottes kennen würdest und wer der ist, der hier vor dir steht, Frau, du hättest ihn gebeten und er hätte dir oder er würde dir in der Gegenwartsform lebendiges Wasser geben. Lebendiges Wasser, das bedeutet eben im übertragenen Sinne, also Heiliger Geist. Die Frau sagte, du hast doch überhaupt kein Schöpfgefäß. Sie hat sich auf dieses Gespräch eingelassen. Und ihr seht mal, Jesus, der hat nicht nur Theologie den Leuten beigebracht, der hat der Kommunikation grandios. Grandios, wie er das geführt hat, wie er das eingefädelt hat, wie er Menschen herausgelockt hat. Das möchte ich auch können, euch manchmal so richtig herauslocken. Er hat sie herausgelockt, der Sohn Gottes, dieses Häuflein Elend. Die Frau wusste noch gar nicht, was ihm geschah und wie die Pläne Gottes waren. Könnt ihr euch noch an die Einleitung von Jekko erinnern? Was hat er gesagt? Gott hat Pläne. Gott hat Pläne mit uns als Gemeinde und mit deinem Leben. Und Gott hat Pläne auch mit dieser Frau gehabt. Und damit diese Pläne umsetzen, noch einmal, brauchen wir alle und braucht diese Frau den Heiligen Geist. Und Jesus hat weiter gesagt. Jesus hat weiter gesagt, wenn du die Gabe, sagte ich schon, Gottes kennst und wüsstest, wer der ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so hätte er dir gegeben lebendiges Wasser. Die Frau sagte, Herr, kein Krug. Und dann sagte sie, gib mir dieses Wasser. Gib mir dieses lebendige Wasser. Und dann hat Jesus auch, ich sagte ja Kommunikation, gesagt, geh und hole deinen Mann. Geh und hole deinen Mann. Und sie bekannt und sagte, Herr, ich habe keinen Mann. Wenn es peinlich wird, wenn es also nicht an unsere Herzen herangehen soll, weil da so viel Unrat drin ist, dann ziehen wir uns doch gerne zurück und sagen, nö. Ne, fragt mal Kinder, wer war das? Ich war das nicht. Ich war das nicht. Der war's. Ich habe keinen Mann. Stimmte ja auch. Und was sagte Jesus? Du hast recht gesagt. Er hat dieser Frau recht gegeben, du hast recht gesagt. Aber jetzt kommt die zweite Seite, 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Und da brach es in ihr zusammen. Sie hat gemerkt, sie steht im Lichte Gottes. Es ist alles offenbar. Es brach alles zusammen, Lob und Dank, Freunde. Wenn mal in unserem Leben wirklich alles zusammenbricht und wenn wir sagen, Herr, ich habe hier nichts mehr in der Hand. Wisst ihr, das ist die Tragik bei einem Nikodemus. Der hat es nicht zusammenbrechen lassen. Der hat weitergezimmert. Und diese Frau im übertragenen Sinne, sie hat es geschehen lassen. Sie hat es geschehen lassen, den Zusammenbruch. Also ihr müsst euch das wirklich eben, wie gesagt, nochmal durchlesen. Durchlesen und dann fragte sie als ein Zeichen ihres neuen Aufbruches. Herr, ja, wo ist denn nun wirklich die richtige Religion anbesiedelt? Ihr sagt, in Jerusalem muss man anbeten. Ne? Wir beten hier auf diesem Garizin, diesem Berg an und Jesus. Und jetzt kommen wir zu dieser nächsten Offenbarung, was ich euch sagte. Nikodemus hat die gekriegt. Ne? Der Sohn ist für alle gekommen. Und diese Frau, es kommt aber die Stunde und ist jetzt da, dass die wahren Anbeter den Vater im Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten müssen im Geist und in der Wahrheit anbeten. Geschwister, und hier schließt sich der Kreis. Wer ist würdig und berufen, den lebendigen und auferstandenen Sohn Gottes anzubeten? Alle, die sein Herz aufgeschlossen haben, die gesagt haben, gib mir ein ungeteiltes Herz. Freunde, das kann nämlich nur Jesus, das kann nur der Heilige Geist. Und deshalb ist es so, dass das, was wir fortgesetzt haben, was wir begonnen haben dort in der letzten Woche, dass wir heute, ich sage nicht, und jetzt gehen wir schön wieder in den Lobpreis und die Anbetung und jetzt, ne? Nein, wir wollen in die wahre Anbetung des Sohnes Gottes gehen. Dass er uns mit seinem Geist berührt. Und Freunde, wir brauchen uns nicht verstecken. Diese Frau, als sie das gehört hatte, so geht es dann weiter, ließ den Wasserkrug stehen, rannte in die Stadt, hat an jede Haustür geklopft. Die Leute wussten nicht, was ihr geschah, und sagt, kommt, kommt, das müsst ihr miterleben. Das müsst ihr miterleben. Da ist einer, der mir mein ganzes Leben gesagt hat. Plötzlich war dieses Leben offenbar, aber nicht zum Verstecken. Das war die Brücke für die anderen, das steht nämlich weiter, deshalb sage ich. Ich will euch nur Mut machen, mal das Johannesevangelium wirklich intensiv zu lesen. Und sie kamen, die beste Missionsstrategie, wir überlegen uns immer. Und sie kamen und sie sahen, diese Frau, das war die erste Missionarin, Evangelistin, die wir dort in den Evangelien finden. Und diese ganze Stadt hat sich zum Herrn bekehrt. Denn sie baten ihn darum und sagen, Herr, bleib noch ein bisschen. Und Jesus blieb noch 2, 3 Tage und hat den lebendigen Samen ausgestreut. Geschwister, und nun sehen wir das. Der lebendige und auferstandene Herr ist in unserer Mitte. Der Hohepriester, der unter seiner Gemeinde wandelt. Er kennt jedes Herz, er kennt uns als Gemeinde. Und er freut sich, wenn wir in seine Gegenwart treten. Und das wollen wir tun. Wir wollen jetzt wieder das Fortsetzen auf den Geist Gottes hören. Wenn er zu dir spricht, und deine Botschaft für deinen Bruder und deine Schwester ist, dann geh hin und sag es. Wenn er dir aufs Herz legt, für einen Menschen zu beten, sag es. Wir wollen den Segen weiterreichen. Dazu sind wir berufen. Wenn er ein Wort für die Gemeinde hat, dann kommst du zu mir. Ich möchte jetzt mit uns beten. Und Herr Jesus, ich danke dir und ich preise dich, dass du uns den Heiligen Geist gesandt hast und dass du uns diese Menschen vor Augen gestellt hast. O Herr, und wir sind alle verloren. Entweder verknöchert wie ein Nikodemus in unserer Rechtgläubigkeit oder aber wie diese Frau, ein Häuflein Elend, verloren. Herr Jesus Christus, du bist gekommen, um uns das ewige Leben zu schenken, die Fülle deines Geistes. Und schenk uns bitte, Herr Jesus Christus, diese Wurzeln, die bis in die tiefen Tiefen des Geistes hineinreichen. Lebendiges Wasser, damit wir die Bäume werden, Herr, die Frucht bringen zu deiner Ehre. Amen.